Et des auch noch. Gerade hat sie den Wäschekorb unter den Arm klemmt, telefonierend ihr Neugeborenes Treppe aus dem Waschraum hochtragen, als es an der Tür klingelt. Der Kaminfeger war's und erkundigt sich nach dem Heizraum. So steigt sie die gleiche Treppe wieder runter, diesmal ohne Wäschekorb, aber noch mit Kind, und lässt der Kaminfeger sein Werk verrichten, im besten Wissen, dass sie danach den frisch gewischten Kellerboden gleich nochmal putzen darf. Wär's vorher nur knapp geworden, das Mittagessen herzurichten, bis die Große heimkommen, konnte sie jetzt sicher sein, dass die beiden hungrig, launisch, vor lauter Ungeduld über irgendeinen Anlass streitend sich darüber beklagen werden, dass noch nichts auf dem Tisch steht. Zu allem Überfluss war ihr Göttergatte die Woche auf Montage und das, was gestern erst ein leichtes Kratzen im Hals war, schien sich langsam zur Grippe auszuwachsen. Es ist einfach gerade viel.
Jetzt bin ich an. Auch für ihn ist viel gerade einfach. Schon wieder rückt die Deadline unbarmherzig näher, weil sich der Mailberg so aufgebaut hat während seiner Abwesenheit. Das sind lauter Mails mit ganz großen roten Ausrufezeichen. Jede einzelne ist wichtig. Er kommt gar nicht so richtig voran in all dem, was da zu tun ist. Es war schon ein bisschen verrückt. Einerseits hat er viel zu tun gehabt, aber andererseits hört er immer wieder, dass man immer weniger Leute braucht und immer weniger Leute einstellt und dass auch in seiner Firma irgendwann die Sparmaßnahmen ankommen würden. Und er versteht ja seine Frau, die ihm vorhält und sagt, dass er immer erst zu spät nach Hause kommt und dass er die Kinder kaum noch sieht und dass man überhaupt zu wenig Zeit miteinander hat. Aber gerade die, die wenig machen, sind doch dann die, die auf der Streichliste ganz oben stehen. Deshalb muss er doch das alles machen, auch wenn er kaum hinterherkommt. Es ist einfach viel gerade.
Die Woche hat's in sich. 3 KAs, Französisch-Vokabeltest und GFS in Geschichte, alles in eurer Woche. Sie fragt sich, wie sie denn das alles hinkriegen soll. Gleichzeitig war's daheim im Moment alles andere als harmonisch. Mit den Eltern gab's Stress und dass sie sich mit ihrem Bruder mal gut verstanden haben soll, das kommt ihr absolut undenkbar vor. Da ihr beste Freundin gerade im FSJ im Ausland ist, muss sie zu allem Überfluss auch noch die Jungschar ganz allein schmeißen. Und wo sie jetzt die Vorbereitung für die Bibelarbeit unterkriegen soll, neben Volleyballtraining und dem Trompetenunterricht, das weiß sie beim besten Willen nicht. Es ist gerade einfach viel.
Es ist einfach viel. Als sie weitergezogen sind, ist Jesus in das Dorf gekommen. Eine Frau namens Martha nahm ihn gastlich auf. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seinen Worten zu. Martha aber war ganz davon in Anspruch genommen, zu dienen. Sie kam zu ihm und sagte, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester die Arbeit mir allein überlässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Der Herr antwortete, Martha, Martha, du machst dir viele Sorgen und Mühen, aber nur eines ist notwendig. Maria hat den guten Teil gewählt, der wird ihr nicht genommen werden.
Jesus war auf der Durchreise und Martha packt die Gelegenheit beim Schopf und lädt den berühmt gewordenen Rabbi zu sich nach Hause ein. Ihn und seine ganze Begleiter zu beherbergen, war eine ganz schöne große Sache. Ein Vorrecht einerseits, aber gleichzeitig ein Haufen Arbeit. Martha scheut keinen Aufwand. Sie möchte es besonders gut machen und legt sich ins Zeug. Aber irgendwann fällt ihr auf, dass sie sich ja ganz alleine abrackert. Ihre Schwester, die hat sich zu Füßen des Rabbis hingesetzt, so wie sich das für Schüler, ja üblicherweise eigentlich nur Männer, gehört und lauscht Jesu Lehre. All das, während Martha hier alle Hände voll zu tun hat und über ein weiteres Paar dort davon sehr glücklich gewesen wäre. Irgendwann platzt ihr der Kragen und sie mischt sich ein, stellt sich vor Jesus hin und fragt ihn, ob es ihn denn nicht auch so ein bisschen irritiere, dass ihr Schwester da einfach so sitzt und ihr gar nicht hilft. Vielleicht kann er ja die Schwester dazu bewegen, ihr ein bisschen zur Hand zu gehen. Jesus, der an der Stelle als Herr bezeichnet wird, also jemand, dem zu dienen durchaus angebracht ist, nimmt Martha und ihr Tun in den Blick. Er spricht sie zweimal mit Namen an und stellt sie da damit in eine sehr exklusive Reihe. Andere, die von Gott doppelt angesprochen werden mit dem Vornamen, das sind Jakob, Abraham, Mose, Samuel, Petrus oder Paulus. Es ist Ausdruck gesteigerter Zuwendung, dass er sie so anspricht. Und Jesus erkennt an, was Martha alles macht, was sie leistet. Er sieht alle ihre Sorgen, er sieht ihre Mühe und er benennt sie.
Die Martha hat ja unglaublich viel zu tun. Und sie ist eine, die nicht nur sieht, was zu tun ist, sondern die es dann auch macht. Die packt es an, sie rackert sich ab. Es ist so viel, dass man gar nicht allein damit fertig werden kann. Und vor allem, es ist so viel, dass man in dem Vielen auch das eine übersehen kann, was eigentlich wichtig wäre. Das verschwindet in dem Vielen irgendwie, dieses eine. Jesus sagt, du machst dir viel Sorge und Mühe. Und dann sagt er weiter, aber nur eines ist notwendig. Es gibt so viel zu tun, es gibt immer mehr zu tun. Auch uns geht es ja heute ganz ähnlich wie diese Martha. Wir haben so viel zu tun. Ich höre diesen Satz, ach, es ist gerade einfach viel. Das höre ich so oft, ganz, ganz oft. Viele Leute geht es, glaube ich, so. Und wir lernen ja, wie wir damit umgehen. Wir trainieren uns, dass wir immer effizienter werden. Das heißt, dass wir immer mehr in immer weniger Zeit schaffen. Dann packen wir noch mehr. Aber es wird dadurch gar nicht weniger, sondern es wird dadurch halt auch immer noch mehr. Wir machen immer noch mehr und strengen uns an und immer mehr gleichzeitig. Und manchmal verlieren wir vielleicht auch was in dem Vielen, was wir da so tun. Ich bin sicher, dass so wie Jesus die Martha anspricht und es sieht und auch würdigt, was sie tut, genauso sieht er auch, was wir alles tun und was wir alles machen und wie wichtig das alles ist und wie wertvoll das alles ist, was wir tun. Aber er sieht eben auch, dass es viel ist. Es kann nicht sein, dass wir immer noch mehr machen und dass es immer nur ums Viele geht. Jetzt sagt man uns Männern ja manchmal nach, dass wir nur eine Sache richtig machen können, weil wir das mit den Vielen irgendwie, unser Gehirn das nicht so kann. Das stimmt natürlich nicht. Gell, für alle, die das mal geglaubt haben, stimmt nicht. Aber manchmal denke ich, es wäre geschickt, wenn es so wäre. Weil dann könnten wir uns nämlich wirklich auf das eine konzentrieren und würden nicht in dem Vielen so stehen, wären dem Vielen nicht so ausgesetzt. Dann hätte es uns vielleicht nicht ganz so gehen wie diese Martha. Ihr kennt es doch alle, so ähnlich wie der Martha geht es euch manchmal auch daheim. Ihr habt die Bilder ja gesehen, da wo es so viel zu tun gibt. Dieses noch zu tun, jenes muss man noch machen, wo die Eltern ganz viele Termine haben, nicht nur ihre eigenen, sondern auch noch die von ihren Kindern. Ich finde es sehr bewundernswert, wie man das allein schon organisatorisch hinkriegt, dass die Kinder immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind und dass das alles organisatorisch klappt. Das ist wie Jonglieren mit 8 Bällen, finde ich manchmal. Also manche sind da richtig gut drin. Aber dann gibt es auch so viel noch in Schule und Studium und Beruf. Alles fordert von einem, alles ist irgendwie wichtig und alles muss man irgendwie hinkriegen zu bestimmten Zeiten. So viele Aufgaben, die einen den Kalender füllen, aber vielleicht manchmal auch nicht nur den Kalender, sondern auch den Kopf und die Gedanken und vielleicht sogar die Träume nachts, weil es einfach viel ist. Und dann kommt auch noch das Ehrenamt, Vereine oder der Pfarrer kommt daher und möchte gern, dass man sich auch noch ehrenamtlich irgendwie auch noch engagiert. Und immer öfter höre ich da eben gerade den Satz, es ist mir gerade einfach zu viel. Und so ist es dann eben auch.
Obendrauf kommen dann oft auch noch die Einflüsse von außen, von den Medien, irgendwelche Schlagzeilen, Bilder, Pop-ups in diverse Apps, die alle auch noch unseren Kopf füllen wollen. Und neben den Erwartungen, die andere an uns stellen, gibt es auch immer noch die, die wir selber an uns haben.
Also da ist auch noch mehr durch das, was wir uns selber für Gedanken machen. Wir stehen drin in einer Fülle, in ganz vielem, in einer Masse, mit dem wir umgehen müssen. Da ist das, was die Martha zu tun hatte an dem Tag, wo sie sich darum kümmern musste, was sie alles auf den Tisch bringt, fast schon harmlos dagegen. Es kann dabei passieren, dass man das eine aus dem Blick verliert, das nötig gewesen wäre. So sagt Jesus ihr ja und so sagt es vielleicht uns auch in unserem Vielen, das eine, das Nötige, das, was wirklich wichtig ist. Nur eins ist notwendig, sagt Jesus, nur eins ist wirklich wichtig, übersetzen manche diese Stelle. Und das Wort, das da steht im Griechischen, chreia heißt dieses Wort, da steckt sogar die Bedeutung Pflicht mit drin. Man könnte also auch sagen, nur eines ist deine Pflicht, nur eins ist dein Muss. Manchmal sagen junge Leute, you had one job. Wann sagen Sie das? Wann sagen Sie das, junge Leute? Wenn man was verkackt hat, genau. Wenn jemand eine Aufgabe gehabt hat und die hat er nicht hinkriegt. Warum auch immer, aber diese eine Aufgabe, hat nur diese eine Aufgabe gehabt, aber das hat er nicht hinkriegt. Ja? Sagt man, you had one job, so ein bisschen verächtlich auch so, sagt man das da manchmal. Jesus sagt es ganz ähnlich. Nur eins ist nötig, sagt Jesus dieser Martha. Und er sagt es aber nicht als Vorwurf oder nicht, um sich über sie verächtlich zu machen, sondern er sagt es ihr, als, um ihr einen Hinweis zu geben, einen ganz, ganz wichtigen Hinweis zu geben. Denn dieser Hinweis sagt nämlich mehr als nur, liebe Martha, jetzt mach halt einfach mal weniger. Ja, du musst dich ein bisschen reduzieren von dem Vielen auf weniger. Du musst einfach ein bisschen runterfahren, deine Aktivitäten. So sagt man es uns ja manchmal auch, wenn es uns zu viel wird. Oder uns Pfarrern sagt man es auch, ja. Ja, macht halt mal ein bisschen weniger, ihr müsst halt lernen, wie man sich reduziert und dann wird es schon, ja, irgendwie bisschen wieder sich einordnen, runterfahren. Jesus sagt noch ein bisschen mehr. Er sagt nämlich nicht nur, mach weniger, sondern er sagt, mach das Nötige. Guck, dass du das Nötige in dem Vielen nicht übersiehst, das Notwendige, das Wichtige. Das, was Martha an vielem macht, ist alles gut und alles richtig und alles auch wichtig, aber wirklich notwendig ist nur das eine. Was meinst du, was eigentlich in dieser Situation von Maria und Martha und Jesus das Nötige ist?
Ich glaube, dass es Jesus ziemlich deutlich macht, dass es genau das ist, was Maria macht. Sie hört Jesus zu, sie setzt sich seine Worte aus, sie lernt von ihm, sie ist Schülerin in dem Moment, sie lässt sich belehren. Und ja, wo Jesus ist das Nötige, da ist das irgendwie die Pflicht, das Entscheidende.
Was ist eigentlich nötig in dem Vielen, was uns so beschäftigt, in dem Vielen, was uns so an unsere Grenzen bringt? Sehe ich in dem Vielen überhaupt noch, was das Nötige für mich ist? Vielleicht ist genau das. Hinhören, aufmerksam sein für das, was Gott mir sagen will. Vielleicht mich auch belehren lassen, demütig belehren lassen. Das ist das einzig Nötige. Wisst ihr, mir geht es manchmal so, ich bin öfters wie die Martha in dieser Geschichte. Auf Jesus zu hören, das kann in dem vollen Alltag ganz schön zu kurz kommen. Also mich seinem Wort auszusetzen, wirklich Zeit zu nehmen, das kann in meinem Terminkalender ganz schön durchfallen. Da gibt's Tage, da kann man abends stolz drauf sein auf das, was man alles geschafft hat. Und da hat man viel geschafft, ja. Man hat viel hinbekommen und ist ja auch schön, das tut auch gut. Und man hat vielleicht auch Grund, stolz darauf zu sein. Und trotzdem merkt man manchmal, das Nötige habe ich dabei bei dem Vielen trotzdem irgendwie aus dem Blick verloren. Was eigentlich nötig gewesen wäre, ist hinten runtergefallen. Dabei wäre es doch auch für mich nötig, auf ihn zu hören. Oder womöglich wissen wir das sogar, dass es für uns nötig wäre, auf Jesus zu hören, aber wir schieben es dann doch irgendwie hinter die ganzen anderen Dinge, die auch wichtig sind, auf der Prioritätenliste dorthin, wo die Dinge stehen, die immer draufstehen, weil man nie daran nie ankommt und sie dann auch nie so weit kommt. Vielleicht ist es Stillsein, Hinsitzen, vielleicht brauchst du dazu auch eine feste Form. Manchen tut es gut, wenn man das in Routinen einbaut, aber Routinen können ganz schnell auch irgendwie hohl oder leer werden und nur abgearbeitet werden. Vielleicht ist auch was anderes bei dir gerade, was das Nötige ist. Vielleicht will Gott gerade das, oder sagt er dir, dass als Nötiges in deinem Leben ist, dass du für andere da bist, dass du dir Zeit nimmst für Menschen. Vielleicht ist das, vielleicht ruft er dir zu, dass du Ermutiger bist für andere oder Stütze für jemand. Oder vielleicht ist auch das, dass es gar nicht um das geht, was du alles tun kannst oder tun musst oder tun willst, sondern was er tut. Manchmal fällt es einem im Nachhinein auf, mir geht es jedenfalls so und vielleicht euch auch, manchmal merkt man hinterher, was nötig gewesen wäre. Ach ja, es wäre doch wichtig gewesen, mir für diese Person mehr Zeit zu nehmen. Oder es wäre nötig gewesen, dass ich mich diesem Gedanken Jesu mal intensiver stelle. Und dann höre ich das, wie es auch in mein Leben ruft. Martha, Martha, oder bei mir ihr Stefan, Stefan, oder bei dir vielleicht eher dein Namen, aber dann setz deinen Namen bitte auch doppelt ein, dass du auch merkst, dass Jesus dir das mit Wertschätzung und mit Würde zuruft, dass er sehr wohl sieht, was du alles tust und was du alles drinsteckst. Er sagt es nämlich ganz ohne Kopfschütteln zu uns, zu dir auch, sondern als Hinweis, als Augenöffner sagt er dir, du machst dir auch viel Sorgen, viel Mühen, aber das eine, das ist notwendig, verlier das nicht aus dem Blick.
Als Martha sich entschließt, zu Jesus hinzugehen, erwartet sie vermutlich, dass er ihr zustimmt. Er tut es nicht. Und nach seiner Antwort reißt der Text ab und der Leser steht da und denkt sich, ja, und wie hat sie jetzt wohl reagiert? Manchmal neigt man dazu, solche Texte dann oder solche Abbrüche einfach zum Überlesen, weiter zum Gange zum nächsten Text. Aber es bietet auch die Chance, sich zu fragen, ja, wie hätte ich in der Situation reagiert? Wie hättest du reagiert, wenn du in der Situation von der Maria gewesen wärst und vor versammelter Mannschaft...
Von der Martha, meinst du?
Von der Martha, ja. Genau, ja. gewesen wärst und vor der versammelten Mannschaft belehrt worden wärst Obwohl du doch eigentlich gemeint hast, dass du der bist, was richtig macht.
Ich vermute mal, ich wäre entweder geschockt, weil ich ja erwartet hätte, dass Jesus mich unterstützt, oder zumindest überrascht. Also weil er die Erwartung eben nicht erfüllt, die ich an ihn hatte. Oder das, was ich denkt habe, das muss er doch sagen, sagt er nicht. Überrascht. Was würdest du sagen? Wie würdest du reagieren?
Ja, wahrscheinlich auch irgendwo irritiert, vielleicht aber sogar irgendwie verletzt oder enttäuscht, weil ich wollte es doch nur richtig machen. Ich glaube, die Frage ist keine rein theoretische an der Stelle, sondern eine, der wir uns selber immer mal wieder stellen müssen. Darf mir Jesus reinreden? Auch in das, bei dem ich überzeugt davon bin, nach seinem Wille zu handeln. Jesus spricht an der Stelle ganz deutlich zu Martha, aber gleichzeitig auch sehr liebevoll, wie wir auch schon gehört haben. Jesus ist kein strenger Lehrmeister, der nur auf einen Fehler wartet, um einen am besten dann noch vor andere bloßzustellen. Er ist vielmehr so etwas wie ein guter Trainer, der meine Defizite sieht und sieht, wo sie mir auch im Weg standen. Das kann auch unbequem sein. Aber wenn man immer nur bestätigt wird, wenn man auf dem Holzweg ist, dann wird man irgendwie sich verlaufen. Wie wertvoll ist es, wenn ein guter Freund, ein Geschwister oder Elternteil oder sonst eine liebe Person mein längerfristiges Wohlergehen wichtiger ist als die Harmonie jetzt gerade im Moment. Aber die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, bin ich bereit, dass ich mir auch mal reinreden lasse? Und bin ich bereit, auch mir von dem reinreden zu lassen, zu dem ich Herr sage?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, diese Martha muss in der Geschichte ja schon einiges aushalten. Die muss ganz schön viel ertragen. Erst ist sie die, die alles alleine machen muss und es viele, die vielen Aufgaben. Dann geht sie zu Jesus und wird auch noch irritiert mit der Reaktion und dann soll sie auch noch damit umgehen. Also ist ganz schön viel. Was macht eigentlich die Maria in dieser ganzen Geschichte in der Zeit?
Sie taucht irgendwie nur am Rande auf. Also wir erfahren, dass sie da sitzt wie ein Jünger, dass sie zuhört. Und man könnte glatt meinen, dass sie nur passiv ist in der Geschichte. Aber ist das wirklich so?
Das wirkt so. Maria ist nämlich keine, die werkelt und macht und tut. Die sitzt einfach nur da. Scheinbar macht sie gar nichts groß. Sie hört einfach nur zu. Aber sie tut damit ganz bewusst das, was nicht von ihr erwartet wird. An sich wäre völlig klar, dass die Martha natürlich recht hat. Die Maria müsste eigentlich helfen. Es wäre ihre Aufgabe, dass sie als Frau Gastfreundschaft zeigt mit ihrem Dienst, dass das ihr Ausdruck der Liebe ist. Das wird von ihr erwartet, das wäre das Übliche. Aber Maria macht nicht das Übliche, sondern sie setzt sich hin und macht das, was unüblich ist. Sie entscheidet sich gegen das Übliche und für das Nötige. Das erfordert auch ganz schön was von dieser Maria.
Ja, die Entscheidung ist etwas ganz Aktives.
Weil es nämlich Mut kostet, was die Maria da macht. Sich eben nicht einfach den Erwartungen zu fügen, nicht das machen, was jeder denkt, was sie machen soll, nicht das, was vielleicht auch sie selber gewohnt ist zu tun, nicht den Konventionen zu entsprechen, das fordert was von der Maria auch. Und es lässt mich heute fragen, was erfordert es denn von mir oder von uns heute an Aktivität, wenn ich mich für das Nötige entscheide? Wenn ich das Nötige erkannt habe und mich entscheide, nicht das Übliche zu tun, nicht das, was mich sowieso irgendwie von selber hintreibt, sondern das, was jetzt nötig ist. Gibt es da Dinge, denen ich eine Absage erteilen muss, auch wenn es vielleicht schwerfällt? Gibt es Menschen, die vielleicht enttäuscht sind, wenn ich nicht das mache, was man von mir erwartet hätte? Die vielleicht die Stirn runzeln? Oder muss ich vielleicht sogar gegenüber mir selber aktiv sein, dass ich nicht das Übliche mache, das, was einfach schon immer so war, was normal wäre für mich, dass ich mit dem Vielen verfalle und stattdessen das Nötige wähle? Das kostet ja was. Vielleicht ganz bewusst Zeiten einplanen, Routinen aufbauen. Was kostet es mich denn? Was gibt es denn für Ideen, vielleicht, wie man das aktiv angehen kann?
Am Mittwoch beginnt ja die Fastenzeit. Und damit eine Zeit, in der wir in Blick nehmen, was Jesus an Notwendigem getan hat, um uns wieder in Beziehung zum Vater zu setzen. Es ist eine Zeit, die wir dazu nutzen dürfen, auch uns Gedanken zu machen zum wesentlichen Inhalt von unserem Glauben und von der Grundlage von unserem Leben. Vielleicht ist ja schon das eine oder andere Fastenprojekt geplant oder vielleicht geht es andere so, wie es mir oft auch geht, dass ich denke, ja, das wäre bestimmt irgendwie sinnvoll, aber worauf oder was soll ich fasten und warum, also zu welchem Ziel, was soll es dann bringen? Vielleicht wäre es mal eine Idee, etwas zum Fasten von dem, was uns zu viel ist. Vielleicht die Angewohnheit, immer das letzte Wort haben zu müssen, auch wenn ich sicher bin, im Recht zu sein, und dafür in Demut zu wachsen. Vielleicht Verzicht darauf, auch noch zu der einen Sache Ja zu sagen, obwohl doch schon so viel anderes mich in Beschlag nimmt, und dabei zu lernen, dass es erst meine Leistung ist, die mir Wert gibt.
Selbst wenn es der Pfarrer vielleicht enttäuscht, wenn man nicht Ja sagt, okay, wenn es sein muss, das Nötige ist, dann ist es so. Aber vielleicht geht es noch ein bisschen weiter. Vielleicht heißt es auch, dass man fasten kann in dem Sinn, dass man verzichtet bei all dem, was tobt und tost in unserer Welt und was uns Angst macht, da sich mit hineinziehen zu lassen in diese Angst und versuchen, im Vertrauen zu wachsen, dass dem Weltenlenker das Zepter nicht aus der Hand geraten ist. Auch das könnte vielleicht was sein, wo man ganz aktiv werden kann.
Vielleicht auch Verzicht auf die x-te Folge von der Lieblingsserie oder das neueste Video vom Lieblings-Content-Creator und Zeit zum Nutzen, die Bibel einmal neu in die Hand zu nehmen.
Oder vielleicht darauf verzichten, dass man jede Nachricht, die da im Messenger kommt oder jede E-Mail, die da kommt, sofort beantwortet wird, weil das halt von mir erwartet wird, und sich stattdessen vielleicht Zeit nehmen, mal vielleicht anzurufen oder ein Gespräch zu suchen, das in 3D stattfindet, direkt von Auge zu Auge. Vielleicht kostet auch das was, aber es wäre ganz wertvoll.
Die Geschichte von Martha und Maria, sie fordert uns heraus. Sie forderte die Leute damals heraus, aber ich glaube auch ganz besonders uns heute in einer Zeit, in der Wert so stark an Leistung geknüpft ist. Jesus sieht das viele, in dem wir drinstecken. Er sieht uns in unserer Situation. Und darin weist er uns darauf hin, dass nur er es ist, bei dem wir die Worte vom Ewigen, bei dem wir die Worte vom vollkommenen Leben auch finden können. Amen.